Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Dazu begrüßt sie Katrin Heise. Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Mein Gast im Gespräch ist die österreichische Philosophin und Publizistin Isolde Charim. Ich grüße Sie in Wien. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen nach Berlin.
Frau Charim, Sie bezeichnen sich, manchmal jedenfalls habe ich das mal so gelesen, als frei schwebende Intellektuelle. Was meinen Sie damit?
Ja, das stimmt. Naja, dass man nirgends fix angedockt ist oder nirgends fix auch angestellt, das ist sowohl ein ökonomischer Zustand als auch ein Lebenszustand.
Und das ist, denke ich, ein sehr positiver von der Unabhängigkeit, von der Freiheit her gedacht, aber es ist auch ein risikoreicher, oder? So als Philosophin muss man ja so sich viele Gedanken um Zeitphänomene machen und den Nerv der Menschen treffen. Ist das manchmal ein Risiko?
Natürlich ist das ein Risiko, aber das ist natürlich eine Frage des persönlichen Zugangs. Für mich ist es ein Gewinn, für mich ist es ein Freiheitsgewinn und dazu kommt, dass ich unglaublich diszipliniert bin, was man für so eine Lebensform eigentlich braucht, wenn man sich selbst disziplinieren muss.
Das Gegenteil denkt man ja immer. Man denkt irgendwie an den Philosophen, der so in den Tag hineinlebt, aber da würde man nicht weit kommen.
Nein, im Gegenteil, der Tag ist ganz durchstrukturiert und also genau wenn man sozusagen keine äußere Autorität hat, die einem einen Ablauf abzwingt, muss man sich den selber geben und dann sind ja auch einfach Termine einzuhalten.
Wo liegen die Themen? In Ihrem Alltag? In der Zeitungslektüre?
Naja, schauen Sie, ursprünglich komme ich ja von der politischen Theorie und habe auch lange an der Universität unterrichtet und habe aber immer schon nebenbei für Zeitungen geschrieben. Und für mich ist es so, für mich die Herausforderung, ich habe mich ja dann von der Universität verabschiedet, eben ins freischwebende intellektuellen Dasein. Und für mich ist meine Vorstellung, wie ich arbeite, dass ich das, was ich in der Theorie lese oder erarbeite, dass ich das übermittle oder übersetze für ein breiteres Publikum. Also ich bin so eine Art Transmissionsriemen zwischen Theorie, Alltagsbeobachtungen und politischem Geschehen.
Haben wir jetzt eine schöne Mischung, ein freischwebender Transmissionsriemen, Isolde Charim, hier im Gespräch. Regelmäßig kann man die Kolumnen lesen in der Taz, im Falter, in der Wiener Zeitung. Und in diesem Jahr ist ein Buch von Frau Charim erschienen, Ich und die anderen. Und sie geht da der Frage nach, wie die neue Pluralisierung uns alle verändert. Fangen wir mal, Frau Charim, mit dem Thema an, mit dem Sie sich in den letzten Monaten ganz besonders auseinandergesetzt haben, mit der Vielfalt in modernen Gesellschaften. Man könnte ja sagen, mal das Gegenteil von Vielfalt könnte Monotonie oder Einfalt sein. Ist Vielfalt für Sie etwas in jedem Falle Positives?
Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, man kann weder sagen, es ist rein negativ, noch ist es etwas rein Positives. Es hat viele Ambivalenzen. Und ich glaube aber, bevor wir dem eine Wertigkeit zusprechen, müssen wir mal als allererstes einmal feststellen, dass es ein Faktum ist. Das Faktum ist, dass wir heute in einer vervielfältigten, in einer vielfältigen, in einer pluralisierten Gesellschaft leben und dass wir alle damit zurechtkommen müssen.
Je mehr Möglichkeiten da sind, desto schwerer ist ja da auch durchaus die Entscheidung. Oder müssen wir uns vielleicht gar nicht entscheiden? Können wir einfach leben, wie wir sind und alles ist möglich?
Nein, ich glaube, wir müssen uns entscheiden. Und ich glaube, der Unterschied zu einer nicht vervielfältigten, zu einer nicht pluralisierten, zu einer homogenen Gesellschaft ist, dass wir heute selbst diese Entscheidungen treffen müssen, die vor gar nicht allzu langer Zeit noch für uns von vielfältigen Institutionen an unserer Stelle getroffen wurden. Also das heißt, heute hat der Einzelne für sein eigenes Leben viel mehr Entscheidungen zu treffen. Er muss sie treffen.
Welche Entscheidung meinen Sie denn? Meinen Sie zum Beispiel, ob ich in eine Kirche früher hineingeboren wurde oder in einen Stand oder wovon sprechen wir?
Genau das meine ich. Also sozusagen, wie man seine Identität anlegt. Jeder hat ja sehr vielfältige Elemente, die aus denen zusammen sich diese Identität zusammensetzt, welche dieser Momente sozusagen die herausragenden sind. Das sind Entscheidungen, ob man gläubig ist oder nicht, wie man diesen Glauben lebt. Man lebt ja sozusagen, man wird eben nicht mehr hineingeboren und hineinsozialisiert in zum Beispiel in eine Amtskirche, in ein soziales Umfeld, das ganz eindeutig konnotiert ist, in ein klar definiertes nationales Milieu. All diese sozusagen uns von außen gegebenen Garantien dafür, wer wir sind, wie wir zu leben haben und wie wir uns selbst verstehen können. Die sind durch diese Vervielfältigung oder durch diese Pluralisierung ins Wanken geraten. Das heißt also, für den Einzelnen bleibt über, dass er sehr viel mehr Entscheidungen übernehmen muss.
Jetzt ist diese Individualisierung der Gesellschaft und die ja vielleicht auch Eigenverantwortung für den Lebensentwurf, das ist ja jetzt nichts Brandneues. Sie postulieren aber was Neues, nämlich drei verschiedene Stufen, die Sie so im Individualisierungsprozess sehen und kommen dann zur neuen Pluralisierung. Was meinen Sie damit?
Man sagt ja heute so schnell, wir leben in so einer individualisierten Gesellschaft. Tatsächlich ist es aber so, dass die Individualisierung bereits um 1800 begonnen hat, dass das also ein langer Prozess ist. Nur das, was sich verändert hat, ist nicht, dass wir individualisiert leben, sondern wie. Also das heißt, die erste Individualisierung war jene, die die Leute aus ihren Herkunftsmilieus herausgeholt hat, aber sie zugleich dann in Massenorganisationen integriert hat, in Kirchen, in Gewerkschaften, in Parteien. Und das Interessante ist, dass diese erste Individualisierung die Einzelnen, obwohl sie individualisiert waren, zu Massensubjekten gemacht hat. Die zweite Individualisierung, die würde ich so mit 1968, also mit den Aufruhr und mit den Veränderungen, die die 60er Jahre bewirkt haben, ungefähr zeitlich angeben. Da ging es plötzlich nicht mehr darum, sich zu einem Massensubjekt zu machen, sondern sein authentisches Ich zu suchen, auszudrücken, zu verwirklichen. Das nennt man auch die expressive Revolution, also expressiv von Ausdruck. Nicht? Man sucht das echte Ich, das wahre Ich, das authentische Ich, das einem von keiner Institution gegeben werden kann, sondern das man eigentlich hineinträgt in die Öffentlichkeit. Und ich würde aber sagen, das ist auch nicht mehr das, was unser heutiges Sein bestimmt. Heute leben wir in einem dritten Individualismus, der darin besteht, dass so viele unterschiedliche Lebensformen nebeneinander existieren und dass jede die andere dadurch ständig in Frage stellt. Jeder, der heute auf die Straße geht, kriegt so viele Bilder vorgeführt, sieht so vieles, das ihn in Frage stellt, weil er die Erfahrung macht, tagtäglich, ich könnte auch ganz wer anderer sein und ich könnte auch ganz anders leben.
Das ist etwas Kompliziertes für uns, das erschwert unser Dasein oder wie interpretieren Sie das?
Ja, eigentlich ist es etwas Kompliziertes, weil nämlich Identität gegen diese Form von Infragestellung, gegen diese Form von Zufälligkeit, gegen diese Form von Offenheit gerichtet ist. Identität soll ja etwas befestigen, es soll uns einen Halt geben und eine Sicherheit. Wenn diese Sicherheit, diese ganz identitäre Sicherheit jeden Tag in Frage gestellt wird. Heißt es also, dass wir einerseits nicht mehr von außen garantiert bekommen durch verschiedene Institutionen, wer wir sind, sondern wir werden auch ständig in Frage gestellt. Ich nenne das, dass wir im identitären Prekariat leben und das ist wie in jeden prekären Lebensformen verlangt das mehr Arbeit für weniger Sicherheit.
Und beobachten können wir ja, dass gerade nationalistische Bewegungen quasi als Gegenbewegung auftauchen, also auf komplizierte Gegebenheiten versucht wird, einfache Antworten zu bekommen. Populismus von links oder von rechts. Sie haben eben das Wort identitär benutzt. Wir benutzen es ja häufig im Zusammenhang mit der identitären Bewegung, die ja auch Reinhaltung der Kulturen vor sich her trägt. Wenn wir diese nationalistischen Bewegungen uns anschauen, ist das eine Vereinigung Oberfläche oder erreicht die Leute tatsächlich im tiefsten Inneren?
Ich glaube, es erreicht die Leute im tiefsten Inneren. Das muss man zur eigenen Beunruhigung, wenn man nicht Teil dieser Bewegung ist, eingestehen. Aber man muss sehen, also eben auch dieser Name Identitäre ist natürlich ein sehr klug gewählter Name und er sagt auch genau das, was da passiert. Da passiert zweierlei. Einerseits geht es darum, die Pluralisierung abzuwehren und zweitens geht es darum, wieder die Identitäten zu befestigen, also den Leuten ein Angebot zu machen in dieser prekarisierten Identitätssituation, in dieser prekarisierten Situation, die jeden Einzelnen in Frage stellt, kommt da plötzlich ein massives Identitätsangebot daher, das sagt, schau, du bist du. Und ich kann dir das garantieren, aber natürlich nur, wenn wir die anderen ausschließen.
So wie Sie das Ganze beschreiben, scheint mir das ja ein Übergangsstadium zu sein. Also eins, was uns deswegen so irritiert, weil wir es noch nicht gewöhnt sind, dass wir uns ständig in Frage stellen müssen. Ist das etwas, was künftige Generationen, die in diese Vielfalt und dieses in Frage stellen hineingeboren werden, hineinwachsen, werden die es leichter haben? Fällt die Irritation irgendwann weg?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich kann ja keine Prognosen stellen. Tatsächlich ist aber, glaube ich, ein Wort sehr entscheidend, das Sie erwähnt haben, nämlich das Wort Gewohnheit. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Moment ist, um einen Umgang zu finden mit dem, was da an massiver Veränderung passiert ist. Man muss jetzt sehen, diese Pluralisierung, die ist nicht von heute auf morgen gekommen. Das war ein langer, schleichender Prozess. Aber plötzlich hat man gemerkt, da hat sich etwas eminent verschoben und man hat eigentlich gar nicht gemerkt, wie massiv sich das verschoben hat. Und natürlich ist das etwas, was sehr schwer zu verdauen ist, weil die gewohnte Umwelt, aber nicht nur die gewohnte Umwelt, sondern auch unser bisher gewohntes Verhältnis zur Welt, nämlich dass man selbstverständlich in einer Art von relativ homogenisierter Gesellschaft gelebt hat, wo es eigentlich klar war, wer man ist, dass diese Gewohnheiten und diese Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt werden. Das heißt also, es geht darum, wieder eine Gewohnheit und eine Selbstverständlichkeit zu erreichen. Also insofern haben Sie recht, dass es ein Übergangsstadium sein könnte. Die Frage ist aber nur, wie wir mit diesen massiven Formen der Abwehr der Pluralisierung zurande kommen werden und wie diese sich entwickeln werden.
Im Gespräch die Philosophin und Kolumnistin Isolde Charim. Kolumnen analysieren, aufs Korn nehmen, das, was man in seiner Umwelt so sieht und beobachtet. Muss man da eigentlich ein politischer Mensch sein?
Ja, natürlich. Also sozusagen insofern, als ich ein Interesse habe an den politischen Geschehnissen. Aber es ist, glaube ich, für die Kolumnen besonders wichtig, das finde ich so spannend daran, dass man genau hinschaut. Man muss genau versuchen zu verstehen, was bedeuten eigentlich die Phänomene, was passiert da jetzt eigentlich. Und mein Hauptmovens oder meine Hauptfrage ist ja immer, wie ticken die Menschen und warum ticken sie so, wie sie ticken? Und da muss man eben genau hinschauen.
Vielleicht gucken wir jetzt mal genau hin, warum Sie ticken, wie Sie ticken. Sie sind 1959 geboren, in Wien aufgewachsen. Ihre Eltern sind kurz bevor Sie geboren wurden oder einige Jahre bevor Sie geboren wurden, aus Israel, ich glaube, zurückgekommen nach Wien, oder? Zurückgekommen oder auf jeden Fall nach Wien gekommen. Warum die Entscheidung für Österreich damals?
Meine Eltern stammen nicht aus Österreich, sondern aus Polen, aus Galizien. Das war aber damals Teil von K&K, also der K&K-Monarchie. Also insofern zurückgekommen und nicht zurückgekommen. Ich glaube, das hatte ganz lebenspragmatische Gründe. Meine Mutter war sehr krank nach dem Krieg und hat das Klima in Israel nicht vertragen, die Hitze, und musste zurück nach Europa. Und Österreich war damals das einzige Land, das Israelis ein Visum gegeben hat.
Sie sind 1959 geboren. Waren Ihre Eltern da schon eingelebt in Wien?
Ich denke schon, das war ja doch, also es ist ja so, meine Eltern haben fließend Deutsch gekonnt und es war ja so, dass meine beiden Großväter in Wien an der Universität studiert haben und auch in der K&K-Armee gekämpft haben. Das heißt, das war nicht so fremd. Es war natürlich fremd, das Nachkriegsösterreich, aber es gab natürlich auch viele Traditionslinien, die sich hier fortgesetzt haben.
Viele ihrer Familienmitglieder, der Familienmitglieder ihrer Eltern, sind während der Nazizeit ermordet worden. Hat diese Familiengeschichte eigentlich, wie schwer hat diese Familiengeschichte über ihre Kindheit gehangen, über ihre Entwicklung?
Das ist immer schwer zu sagen, da man ja sozusagen nur diese eine Entwicklung und diese eine Geschichte hatte. Aber natürlich war das immer präsent.
Sie sind Jüdin, wollen das aber überhaupt gar nicht im Vordergrund sehen. Hat Religion nie eine große Rolle gespielt in Ihrem Leben?
Also zum einen bin ich ein säkularer Mensch. Zum zweiten, ja, es war mir wirklich wichtig, und das war eine wirklich bewusste Entscheidung, meine Identität nicht zum Thema meiner Arbeit zu machen. Diese Art von Identität nicht zum Gegenstand meines Denkens zu machen. Jedenfalls nicht im öffentlichen Teil. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Also insofern eben auch ein politischer Mensch, als es mir darum ging, Gesellschaft das Ganze zu verstehen.
Sie haben vorhin erwähnt, also dieses Wien, in dem Sie aufgewachsen sind, in das Ihre Eltern dann also gegangen waren, war natürlich ein ganz anderes Wien als das der K&K, was vorher bestanden hat. Was prägte Ihre Kindheit statt Wien? Was prägte die Bewohner?
Also man muss auch dazu sagen, dass das Wien meiner Kindheit ein ganz anderes Wien war, als es Wien heute ist. Auch da gibt es eine große Veränderung. Ich glaube, wie ich hier aufgewachsen bin, prägte es eine sehr starke Dominanz einer sehr nationalistischen Grundhaltung. Und es war eine sehr graue Welt. Es war eine graue, trübe und sehr enge Welt.
Wenn Sie sagen, sehr nationalistisch, ist das so eine Betrachtung, die Sie im Nachhinein oder eine Beobachtung, die Sie im Nachhinein angestellt haben, eine Interpretation, oder ist Ihnen das selbst als Kind, als Jugendliche schon aufgefallen?
Na, es ist mir vielleicht nicht, vielleicht konnte ich es als Jugendliche nicht mit diesen Worten fassen, aber aufgefallen ist das selbstverständlich. Also es gab eine sehr eindeutige Hegemonie eines bestimmten österreichischen Typus. Es gab eine sehr klare Vorherrschaft und eine sehr klare Definition, was Österreichertum ist und wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Und das hat das Leben massiv geprägt, auch für Kinder, auch für Jugendliche. Das hat man in jedem Moment mitbekommen.
Und wenn ich das so höre, dann habe ich den Eindruck, dass Sie das Gefühl hatten, Sie gehörten nicht dazu.
Eindeutig.
Hat das zu dem, was Sie Politisierung nennen, auch beigetragen? Also, oder war das der Grundstein dessen vielleicht?
Ich glaube, dass sozusagen diese Erfahrung eines Außenseitertums oder einer Minderheit sicher entscheidend ist. Interessant ist aber, würde ich sagen, wenn man das auf die Jetztzeit überträgt, dann muss man sagen, dass sich heute diese Minderheitenerfahrung auch, dass die sich verallgemeinert hat. Dass also heute auch, und das ist vielleicht ein Teil der Schwierigkeit, mit der wir heute zu kämpfen haben, dass heute auch die Mehrheitsgesellschaft funktioniert wie eine Minderheit und dass sie eben deshalb so schwer damit zurechtkommt.
Wenn wir nochmal auf Ihren Werdegang gucken, also irgendwie läuft das für mich ziemlich direkt eigentlich auf das hinaus, was Sie jetzt machen. Tatsächlich haben Sie aber erstmal noch einen Abstecher ins Theater genommen. Sie waren am Max-Reinhardt-Seminar. Oder war das gar kein Abstecher? Sie atmen.
Nein, ich glaube, gab viele Abstecher. Das war eine andere Zeit, wo man einfach nicht so direkte Wege gegangen ist, wie das Jugendlichen oder jungen Menschen heute abverlangt wird oder sie die Möglichkeit dazu haben. Also es gab viele, man muss ja noch eins sagen, es gab das Wiener Nachkriegszeit, aber es gab ja dann auch noch einmal etwas, was dazugekommen ist und was dieses Wien auch massiv verändert hat. Das waren alle Formen von Jugendkultur, von Popkultur. Also irgendwann ist das hier auch angekommen. Das heißt, da gibt's ja eine Überschneidung von vielfältigen Erfahrungen und Erlebnissen, nicht? Und da hat sich ja auch begonnen, etwas massiv zu verändern. Also gerade in meiner Jugend. Ich glaube, interessant ist, dass in meiner Jugend war das vorherrschende Lebensgefühl das der Verweigerung. Man verweigert sich den vorgegebenen Formen, man verweigert sich den vorgegebenen Lebenswegen und ohne, dass man eigentlich dem etwas Eigenes so sehr entgegengehalten hat, aber dieser Moment der Verweigerung war zentral und das hat auch diese vielen Umwege, die ich genommen habe, bestimmt unter anderem die Zwischenstation am Reinhardt-Seminar, wo ich Regie studiert habe.
Ein anderer Umweg oder jedenfalls Weg führte Sie nach Berlin, Isolde Charim. Was war das für ein Leben da?
In Berlin der späten 80er Jahre, das war großartig. Ich meine nicht, dass Berlin so viel bunter und fröhlicher war als Wien damals, aber Berlin war so hässlich. Das war so eine Erleichterung nach diesen wunderschönen Fassaden in Wien. Es war so wunderbar, dass man überall noch die Spuren des Krieges überall zu sehen waren, überall waren die Einschüsse zu sehen, die Ruinen. Das habe ich als unglaubliche Befreiung empfunden.
Also das Wort wunderbar in dem Zusammenhang irritiert ja schon ein bisschen. Wunderbar als Befreiung also empfunden, ja?
Ja, tatsächlich, weil in Wien gab es ja diese massive nationalsozialistische Vergangenheit, aber die war hinter diesen schönen, glatten Fassaden einfach weggeräumt. Da konnte man so leicht drüber hinweggehen. In Berlin war das so präsent und gleichzeitig war aber auch sozusagen so viel Historie präsent. Das fand ich sehr toll. Zugleich habe ich an der Freien Universität studiert, die ja auch für mich sozusagen ein großes Erlebnis war. Und sehr interessant war auch, dass ich als Österreicherin ja ganz leicht nach Ost-Berlin fahren konnte, nämlich direkt über den Checkpoint Charlie ohne Visum. Man musste nur immer 25 Westmark in 25 Ostmark wechseln, was relativ viel war. Und ich war sehr viel in Ost-Berlin und ich war dort auch sehr viel im Theater. Da gab es wunderbares Theater, weil ich damals zu der Zeit, wo ich in Berlin war, mein Studium auch darüber finanziert habe, dass ich in Zeitungen über das Theater geschrieben habe. Und da waren diese Erfahrungen in Ost-Berlin sehr wichtig. Ich war aber dann auch am Tag des Mauerfalls in Berlin und vor Ort und habe das also sozusagen direkt mitgekriegt und bin auch mit Freunden in der Nacht des Mauerfalls, also am 9. November, während alle in den Westen gekommen sind, nach Ost-Berlin rüber mitten in der Nacht. Und wir sind dann die ganze Nacht durch Ost-Berlin gelaufen. Das war eine gespenstische Erfahrung, diese menschenleeren Straßen. Ab und zu ist so eine schwarze Limousine vorbeigeglitten. War sehr interessant.
Also komplette Gegenwelt eigentlich zu dem, was Sie eben aus Wien so Kanten, weil Sie jetzt gerade die DDR und auch den Mauerfall ansprechen. Vorhin haben wir über Gewissheiten gesprochen, die einem in unserer Gesellschaft abhanden kommen. Wenn man mal schaut, den DDR-Bürgern sind 1990 die Gewissheiten auch abhanden gekommen. Da hat man das ja vielleicht auch schon ganz anders beobachten können, was Sie jetzt beobachten, die Identitätssuche.
Das stimmt. Also sozusagen der Fall der Mauer war auch ein Fall einer Fixierung einer Identität, ganz klar. Also dass da was aufgebrochen ist, was sich ja offenbar bis heute, aber das werden Sie sicher besser wissen als ich, was da bis heute sich sozusagen nicht mehr wirklich oder nicht mehr gänzlich konsolidiert hat oder zu einer neuen Konsolidierung gefunden hat, das ist, glaube ich, eindeutig.
Wie ist eigentlich so, wenn Sie so aus Ihrer Zeit in Berlin erzählen, und Sie schreiben ja auch nach wie vor beispielsweise eben in der Taz, Sie sind auch häufig in Berlin, gucken Sie eigentlich auf Deutschland, auf Berlin als Außenstehende oder ist das auch immer so ein bisschen doch eine noch Innensicht?
Das ist so eine Mischform. Wissen Sie, wenn man in Wien lebt und viel Zeitung liest, dann lebt man ja auch ein bisschen in Deutschland. Also ich lese ja hauptsächlich deutsche Zeitungen und schreibe auch seit 20 Jahren für die Taz und verfolge da auch alle Diskussionen. Also das heißt, das ist so eine Mischform. Es ist schon ein Blick von außen, aber sozusagen eines Bekannten oder eines sehr nahen Außens.
Mhm. Denn es ist ja ganz interessant. Sie analysieren in Ihrem jüngsten Buch, wir haben es ja erwähnt, Ich und die anderen, die pluralisierte Gesellschaft unserer Tage. Und wenn wir jetzt mal gucken auf die Auswirkungen, die diese Art von Pluralisierung eben hat, auch gerade symbolisiert durch Politik. Wir haben die Verortungssuche angesprochen. In Ihrem Heimatland in Österreich würde ich da jetzt mal die Liste Kurz, Kanzler Sebastian Kurz, anführen. Das nach rechts rücken. Ist das quasi eine Bebilderung Ihrer Theorie, die wir da beobachten können?
Naja, es ist eine Bebilderung der Abwehr der Pluralisierung. Das Interessante der Pluralisierung ist, dass es so ein doppeltes Phänomen ist. In jedem Bereich, wo sie sich äußert sie sich doppelt. Nämlich einmal dadurch, dass sie Effekte geriert und zeitigt, also etwas bewirkt. Und andererseits aber auch immer ein Abwehr eben dieser Pluralisierung auf den Plan ruft. Das kann man hier in Österreich im Bereich des Politischen zurzeit gerade in Reinkultur beobachten.
Ja, was beobachten Sie genau? Was verändern? Wie hat sich der Alltag durch die rechtskonservative Regierung im letzten Jahr verändert? Was beobachten Sie auch für sich?
Das ist eine interessante Frage, weil es so eine schleichende Entwicklung ist. Nicht? Man denkt, da wird so eine Regierung gewählt oder kommt an die Macht und da verändert sich nicht der Alltag von einem Tag auf den anderen. Aber man merkt es an vielen Formen. Also ich muss noch davor dazu sagen, dass Wien ja noch eine rot-grüne Regierung hat. Mhm. Das heißt, dass die Veränderungen in Wien andere sind als etwa auf dem Land. Das Erste, was sich verändert, ist die Stimmung. Und das Zweite, was sich verändert, ist, dass sich ein gewisser Diskurs, vor allem ein gewisser sehr fremdenfeindlicher Diskurs normalisiert. Also man merkt das, wie das sehr weit in die Mitte der Gesellschaft hinein getragen wird und dass sich sozusagen die Art, wie man sich öffentlich äußert, sich sehr verändert hat und verschoben hat. Man merkt, dass sich die Zeitungen immer mehr sozusagen eindeutig positionieren in die eine oder in die andere Richtung. Also es gibt immer mehr Entmischung in der Gesellschaft. Es gibt also die Polarisierung der Gesellschaft wird immer spürbarer. Man merkt also, die einen leben sozusagen in dem einen Ghetto und die anderen in dem anderen. Es gibt immer weniger Kontakt über diese Gräben hinweg.
Kommt da bei Ihnen auch sowas wieder hoch, wie Ihre früheren Minderheitserinnerungen?
Das ist vielleicht nicht der erste Punkt, aber wir hatten ja vor 18 Jahren, im Jahr 2000, schon die erste schwarz-blaue Regierung. Interessant ist, dass die Stimmung heute ganz anders ist als vor 18 Jahren. Ich würde sagen, vor 18 Jahren war die Spaltung viel eindeutiger in zwei nahezu gleich große Hälften. Und es gab sehr viel massive politische Energien, die sich auch gegen diese Regierung damals geäußert, artikuliert und aufgebrochen sind. Das gibt es heute nicht oder in einem viel geringeren Maß. Ich würde auch sagen, dass wir heute nicht mehr ein ungefähr 50-50 Verhältnis der Polarisierung der Gesellschaft haben, sondern sicher ein 60-40, wenn nicht noch ein krasseres Ungleichgewicht. Und die Reaktion ist nicht so sehr eine explosive Anti-Haltung oder eine eben so eine politische Energie, die dagegen ist, sondern es ist eher so eine Art von passiver Resignation.
Dass keine große Oppositionsbewegung, kein Kampf dagegen erwacht, sondern eigentlich eher eine abwartende Stimmung oder vielleicht fast eine depressive Stimmung. Was beobachten Sie, Frau Karim?
Nun, man muss das auf zwei Ebenen sehen. Einerseits im Bereich der professionellen Politik, also im Bereich des zum Beispiel der parlamentarischen Arbeit, da muss man sagen, dass er nicht nur eine sehr massive konservativ- und rechtspopulistische Regierung an der Macht ist, sondern zugleich auch eigentlich wir erlebt haben ein wirkliches Zerbröseln der Opposition. Also es gab, die Grünen sind aus dem Parlament, haben sich zuerst gespalten. Ein Teil ist aus dem Parlament geflogen, einer ist als kleine Gruppe, die auch in großen Schwierigkeiten ist, wieder reingekommen. Die SPÖ, also die Sozialdemokraten, straucheln seit Monaten um ihre eigene Verfasstheit und finden keinen Tritt. Und dann gibt es noch eine kleine Gruppe, die Neos, die zwar tapfer Oppositionsarbeit machen, die aber auch gerade einen Obmannwechsel hinter sich haben. Also das heißt, es kommt dazu, dass die parlamentarische Opposition im Moment quasi nicht existent ist oder sagen wir mal sehr reduziert existent ist. Und gleichzeitig kommt auf der Ebene der zivilgesellschaftlichen Aktionen, es gibt jetzt zwar seit neuestem wieder die Donnerstagsdemonstrationen, was die Fortsetzung einer Tradition aus dem Jahr 2000 ist, wo man also jeden Donnerstag durch die Stadt marschiert ist. Das gibt es zwar wieder als Renaissance, aber es ist nicht zu vergleichen mit dem politischen Aufbegehren und mit den politischen Handlungen und mit der politischen Identität, die man vor 18 Jahren noch hatte.
Sie, wenn ich das richtig gelesen habe, haben im Jahr 2000 eben zu Zeiten der FPÖ an der Regierung auch mal eine große Demonstration organisiert auf dem Heldenplatz in Wien. Fühlen Sie sich aber auch nicht wieder aufgerufen, das wieder anzustoßen beispielsweise?
Ja, also das stimmt. Im Jahr 2000 hatten wir eine ganz kleine Gruppe gebildet und haben begonnen, damals das zu organisieren. Und wir haben eine Riesendemonstration am Heldenplatz zustande gekriegt. Das waren 300.000 Leute dort. Das ist für eine Stadt wie Wien oder für ein Land wie ein kleines Land wie Österreich enorm. Es gab damals auch viele vielfältige. Damals nannte sich das Widerstandshandlungen. Aber wissen Sie, man kann das so aufrufen, man kann versuchen, das zu organisieren, aber man kann es nicht machen als Einzelner. Damals hat man so eine Art, man hat einen Stein geworfen und daraus ist eine Lawine geworden. Heute können Sie Steine werfen, wie viel Sie wollen. Sie haben sozusagen keinen Resonanzraum, in dem sich das vervielfältigt. Das ist das eine. Das zweite ist, ich denke, es sind 20 Jahre vergangen. Ich habe damals 2 Jahre meines Lebens wirklich darauf verwandt, in diese Art von politischen Aktivismus. Ich denke, es sind jetzt auch Jüngere an der Reihe oder es wären Jüngere an der Reihe. Es ist nicht so, dass ich sage, dass ich nicht mitmachen würde, aber es ist, glaube ich, eine Illusion, dass das historische oder politische Handeln rein aus der Entscheidung kommen kann. Das ist nicht so willkürlich. Man kann eine Handlung setzen und schauen, ob das etwas auslöst, aber man kann die Dinge nicht ganz voluntaristisch herstellen.
Ihr Buch ist ja eigentlich auch eine gewisse Art von, zumindest Diskussionsgrundlage, würde ich sagen. Da hinterfragen Sie ja genau das, was vor dem Weg Österreichs quasi liegt, die Zersplitterung der Gesellschaft, die Individualisierung eben, die Sie da dort beschreiben. Wie wird Ihr Buch in Österreich diskutiert? Wie wird es aufgenommen?
Also das Buch ist eigentlich sehr positiv aufgenommen worden und es wird sehr viel diskutiert. Das Buch hat auch mein Leben vollkommen verändert, muss ich sagen. Das hat zum Beispiel in meinem persönlichen Leben eine kleine Lawine ausgelöst, die auch jetzt nach Monaten nicht abebbt. Das heißt also, was man da merkt, ist, dass man eigentlich ohne dass das beabsichtigt war, sowas kann man ja nicht kalkulieren, offenbar auf ein Bedürfnis getroffen ist. Ein Bedürfnis auch einfach zu verstehen, was um uns herum passiert und was sich verändert und dafür eine Sprache zu finden.
Was ist eigentlich in so einem, also wenn man, gut, ich weiß ja gar nicht, ob Sie was bewirken wollen. Sie haben ja gerade gesagt, eigentlich sind jetzt andere dran. Aber nun ist ja so eine Diskussion um ein Buch auch etwas, was bewirken kann. Ist Ihnen da eigentlich lieber Zuspruch zu erhalten, Widerspruch zu erhalten oder so ein Achselzucken, so ein hat sie richtig beschrieben.
Achselzucken ist natürlich das Schrecklichste, nicht? Also, für mich ist das Tollste, wenn die Leute sagen, ja, ich spüre, dass da etwas passiert und sich was verändert, aber ich konnte es nicht ausdrücken und sie haben genau die Worte dafür gefunden. Das finde ich toll. Also das freut mich sehr und natürlich will man etwas damit bewirken. Also natürlich ist all das, was ich tue, getragen von dem Gedanken, dass man öffentliche Diskurse verändert, dass man sie beeinflusst, dass man da interveniert in ein öffentliches Sprechen. Das war ja sozusagen die ganze Intention, wie ich von der Universität weggegangen bin und mich entschieden habe, mich in diese Art von öffentliches Gespräch einzumischen. Also insofern, diese Art von Reaktion ist natürlich großartig. Die Reaktion habe ich auch erlebt, dass Leute das massiv abwehren. Das ist nicht so, dass man das sozusagen alles subsumieren kann und sagen kann, die Erlösung liegt im Gespräch, weil die Erfahrung, die wir hier in Österreich zum Beispiel in diesem langen Präsidentschaftswahlkampf ganz massiv gemacht haben, die Erfahrung besagt, wir befinden uns in einer gespaltenen Gesellschaft, wo es Grenzen gibt für das, was der Dialog oder das Gespräch leisten kann, weil es hier nicht nur um einen Austausch von Argumenten geht, sondern weil es hier darum geht, dass jeder nur seine Position markiert. Das sind die Gräben einer gespaltenen Gesellschaft.
Jetzt ist Sebastian Kurz ja bei Konservativen und Rechten in ganz Europa ein sehr gern gesehener Gast. Manchmal kann man fast sagen, angehimmelter Star. Ist Österreich sowas wie eine Art Laborversuch? Also braucht es beispielsweise in Deutschland nur einen Typen Kurz und wir würden jetzt Ähnliches beobachten?
Sagen wir so, ich befürchte, dass dem so ist und ich hoffe, dass dem nicht so sein wird.
Kurz zusammengefasst. Frau Rehm, was ist das Bruno-Kreisky-Forum, in dem Sie sich seit Jahren engagieren?
Das Bruno-Kreisky-Forum ist ein öffentlicher, unabhängiger Think Tank, der trotz des Namensgebers nicht Teil der Sozialdemokratischen Partei, sondern eine ganz eigenständige Stiftung, die einen Sitz hat im ehemaligen Wohnhaus von Bruno Kreisky, also dem legendären österreichischen Bundeskanzler, und in diesem Wohnhaus auch eine ganz spezielle Atmosphäre vorfindet, weil dort noch seine Möbel, seine Bücher, seine Bilder sind. Und dort finden öffentliche Veranstaltungen statt, wo Leute eingeladen werden, die zu gewissen aktuellen politischen Themen Vorträge halten und mit denen dann sowohl in dem Fall ich, also es gibt verschiedene Kuratoren, aber in dem Fall ich oder das Publikum ins Gespräch kommen können. Also auch das ist eine Form der Vermittlung zwischen Theorieerkenntnissen und Publikum, also eine Form, diese Erkenntnisse in den öffentlichen Diskurs einzuspeisen.
Und dann doch vielleicht immer wieder der Versuch, den Graben zu überwinden?
Das passiert teilweise. Es gab auch sozusagen eine große Intention des Kreisky-Forums als öffentlichen Think Tank, auch eine Verbindung herzustellen zwischen zum Beispiel Theoretikern, Forschern, öffentlichen Diskursen und Politikern. Ich muss sagen, das funktioniert sehr viel weniger als die Verbindung mit dem breiteren Publikum. Ob die Gräben dabei überwunden werden, weiß ich nicht. Aber was zumindest passiert, ist, dass man eine Art Begriffsarbeit leistet.
Wenn ich jetzt so auf das ganze Gespräch zurückblicke und auf eben die Intention, die Sie beseelt, dann aber auch gleichzeitig die Beobachtung eben in Ihrem Heimatland. Wie würden Sie Ihre Stimmung zusammenfassen?
Ich glaube, meine persönliche Stimmung ist nicht ident mit der politischen Stimmung im Land. Also meine Stimmung ist gut, aber die Stimmung hier ist zurzeit, es ist eigentlich wie, wenn man den Atem anhalten würde.
Isolde Karim, dankeschön für dieses Gespräch hier.
Gerne.
Ich und die anderen, das Buch der Philosophin und Kolumnistin Isolde Karim ist im Schollnay Verlag erschienen. Mein Name ist Katrin Heisen. Schönen Tag wünsche ich noch. Tschüss.